Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Willkommen zu unserem Mittwochskulturell mit Peter Westenthaler.
Hallo.
Und Josef Czar. Hallo. Starten wir gleich einmal mit der Regierung. Die hat ja in den letzten 7 Tagen doch mit einigen Ankündigungen für Aufsehen gesorgt. Vergangene Woche sind die Details zu den Pensionen bekannt geworden, was sich da ändern wird, wo es künftig auch weniger Pension gibt und wie man das Antrittsalter auch schrittweise anpassen will. Und diese Woche ist bekannt geworden, auch heute im Ministerrat, dass man auch bei der Familienbeihilfe kürzen wird, künftig auch nicht mehr valorisieren wird. Sind das die schlimmsten Befürchtungen, die da jetzt Ihrer Meinung nach eintreffen? Sie haben das ja immer wieder schon in den Raum gestellt in den letzten Sendungen.
Ja, vor allem kommt das jetzt so zitzelweise, nicht? Also es ist ja interessant, dass das so durchsickert, ja, weil man sieht, was peinlich ist für die Regierung, das überhaupt bekannt zu geben. Und weil ja auch keine Woche vergeht, wo nicht irgendwelche Abkassierereien und Privilegien dieser Regierung an die Oberfläche kommen. Wir leben in einer Zeit der teuersten und größten Regierung aller Zeiten, die, wie wir jetzt erfahren haben, den teuersten und größten Fuhrpark aller Zeiten hat, die teuersten Dienstautos aller Zeiten. Da wird nicht gespart, da wird nicht der A6 genommen, sondern da bestellt der Staatssekretär Schellhorn an funkelnagelneuigen A8. Da hat man die Frau Sozialministerin, die uns das jetzt da alles einbrockt, mit einbrockt, Sozialdemokratin, Marxistin, Gewerkschafterin, erwischt, dass sie 2 Dienstautos fährt. Wie das geht, frage ich mich überhaupt, wie kann man eigentlich mit 2 Autos gleichzeitig fahren? Und einen monatlichen Salär von einer Leasingrate von fast 4.000 Euro. Jetzt hat es eins zurückgegeben, weil man es erwischt hat. Jetzt schauen wir noch, wie das beim Pablo ausgeht. Da gibt es ja Gerüchte, dass das gar nicht wahr ist, was er für Leasingraten genannt hat, sondern dass die viel höher sind. Es wird getarnt, getäuscht und gelogen auf Biegen und Brechen. Das ist eine Lügenregierung, nichts anderes. Die selber einkassiert und bei den Menschen in Wahrheit die Belastungen hinaufschraubt. Das ist unehrlich. Was haben wir jetzt erfahren? Die Kindergelder werden nicht valorisiert und die Familienbeihilfen werden nicht valorisiert. Die Kindergelder kommen ja auch noch, steht schon drin im Konzept. Dann setzt sich heute der Bundeskanzler, der Herr Babler, hin und sagt, wir brauchen keine Sorge haben, das ist keine Kürzung, es ist nur keine Erhöhung. Was natürlich ein völliger Schwachsinn ist, weil wir haben ja Inflation jedes Jahr. Und das Momentum-Institut, das ist, glaube ich, ein Institut, da ist das SPÖ nahe ist, hat jetzt errechnet, dass das für eine Familie mit 2 Kindern in diesen 2 Jahren, 25, 26, bis zu 500 Euro Verlust bedeutet, nämlich an Kindergeld und Familienbeihilfe. Und der Bundeskanzler setzt sie hin und schwindelt die Leute an und der Herr Babler mit. Die Pensionen werden gekürzt mit der Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags. Das ist mittlerweile bekannt ab 1. Juni. Aber nicht nur das, es wird auch die Korridorpension erhöht, schrittweise. Es wird das Frauenpensionsalter schrittweise auf 65 erhöht. Das heißt, das Motto dieser Regierung bedeutet länger arbeiten, weniger Pension bekommen. Das wissen wir mittlerweile auch. Es werden die Krankenbehandlungen zurückgefahren, weil es ein Riesenloch in der Gesundheitsversicherung gibt. Das heißt, weniger Behandlungen, ist alles schon bekannt. Es werden die Mieten und Betriebskosten erhöht. Ich kriege jetzt, und das ist besonders perfide, einen Tag nach der Wiener Wahl hat Wiener Wohnen die ganzen Valorisierungen und Erhöhungen der Betriebskosten und Mieten versendet. Ich kriege Dutzende Mails, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dutzende Mails, ich kann gar nicht alle zitieren, auszugsweise mitgenommen, keine Angst, ich zitiere nicht alle, aber eins muss ich zitieren, das ist nämlich ein Sozialdemokrat, der mir da schreibt, der schreibt mir, obwohl es geheißen hat, dass mein Zins heuer nicht erhöht wird, ist der Zins sofort nach den Wahlen erhöht worden. Ich bin unschuldig arbeitslos und beziehe die Mindestsicherung von 1.200 Euro. Mein Zins stieg bis zum heutigen Tag auf 730 Euro an. Ich kann mir das Leben nicht mehr leisten. Ich leide aufgrund dessen unter Existenzängste, Panikattacken, welche mir unter anderem auch schlaflose Nächte bereiten. Und so geht es fort. Einer, der am Sonntag, dem 27.04. Sozialdemokratie gewählt hat und sich verarscht fühlt, wie tausende Wienerinnen und Wiener, die jetzt die Erhöhungen der Betriebskosten und der Mieten, denen man versprochen hat, die Mieten erhöhen sich nicht, bekommen. Es ist ein Skandal. Es ist eine Lügenpolitik sondergleichen. Ich könnte nur fortsetzen. Das Reha-Geld wird gekürzt. Die Studienbeihilfen werden gekürzt. Die Pflegelüge, da setzt sich eine sozialdemokratische Sozialministerin, die zu dem Zeitpunkt noch 2 Dienstautos hatte und 4.000 Euro Leasingrate zahlt auf Steuerzahlerkosten ins Fernsehen und verspricht jetzt Folgendes, nämlich eine Frühpension für die Pflegearbeiter, für die Pflegemitarbeiter. Verspricht, er sagt, wir erkennen das an und zwar macht sie das so, dass jetzt die Pflege als Schwerarbeit anerkannt wird. Und jetzt hat man sich gefragt, wen trifft es eigentlich? Und man kommt drauf, überhaupt niemanden. Es kann nämlich niemanden treffen. Es hat überhaupt keiner die Möglichkeit, weil die gute Tante, die im Sozialministerium sitzt und überhaupt keine Ahnung von Sozialpolitik hat, vergessen hat, dass ein durchschnittlicher Pfleger die Matura macht mit 18 oder 19 Jahren. Dann geht er zum Bundeswehr oder zum Zivildienst. Dann muss er das dreijährige Diplomstudium machen, bis er überhaupt diesen Job machen kann. Dann ist er 23 oder 24 Jahre. So, und jetzt zählst du mal dazu die zumindest notwendigen 45 Dienstjahre. Du bist bei 68 oder 69 Jahren. Wie soll der mit 60 in der Frühpension gehen? Das ist eine Chimäre, eine Lüge gegen die, die so Schwerarbeit leisten. Es ist wirklich Schwerarbeitpflege. Und die schwindelt man jetzt an und verspricht ihnen, ihr könnt schon ab 60 in Pension gehen. Geht sich nicht aus. Frühestens 68, weil es mit der Ausbildung nicht ausgeht. Also die Sozialdemokratie, die ÖVP und die Neos haben abgedankt. Sie sind nur noch dazu da, die Menschen anzuschwindeln, selber ins Haus und Braus zu leben, zu kassieren mit Dienstautos, mit sonstigen Privilegien, mit hunderten Mitarbeitern. Das ist ein Zustand, der furchtbar ist. Und gleichzeitig, jetzt komme ich zum Schluss bei der Einleitung, gleichzeitig wird das Geld verschenkt. Jetzt haben wir schon gewusst, dass die gute Beate mit Segen des Herrn Babler und des Herrn Finanzminister Matterbauer 19,5 Millionen ans Kopfabschneiderregime nach Syrien verschenkt hat. Millionen in die Ukraine. Mittlerweile wissen wir, sind es 3 Milliarden in Summe. Und jetzt war sie schon wieder unterwegs, die gute Beate, und hat über 1 Million Euro an afrikanische Nussbauern in Burkina Faso verschenkt, damit die dort die Nüsse ernten können. Ich meine, haben sie die noch alle? Bei uns wird erhöht, bei uns werden die Leute über den Jordan geschickt, die Pensionisten, die Pfleger, alle, und die verschenkt das Geld. Ich meine, das ist ja alles unfassbar, was da passiert. Man kann ja sagen, wenn Beate eine Reise tut, ist das für den Steuerzahler niemals gut. Das ist der Reim auf die Beate. Nur leider hat es die Sozialdemokratie alles mit unterstützt, was der Finanzminister abhackelt. Also, diese Regierung ist noch schlechter als ihre Vorgängerregierung und eigentlich braucht man so rasch wie möglich Neuwahlen.
So, das war jetzt ein längeres Eingangsstatement, Herr Chubb.
Ich tue mir da insofern leicht, ich bin kein Parteisprecher. Ja, man braucht da nichts verteidigen. Ich sage das, was meine persönliche Meinung ist, was ich gemacht hätte und was ich nicht gemacht hätte. Ich habe nie verstanden, auch in früheren Zeiten, nicht wurscht, ob Blau in der Regierung war oder nicht, Grün in der Regierung, Rot in der Regierung, die Anzahl der Kabinette, die Einrichtung des Generalsekretärs in den verschiedenen Ressorts, die Dienstautos, wozu muss das Ersteres eine große Zahl sein und Letzteres, warum müssen das so teure Autos sein? Ja, man kann jetzt wieder sagen, nein, es ist immer gemietet und du musst aber dann nur Rücksicht nehmen auf die Umwelt, auf den CO2-Ausstoß, war früher egal, jetzt wird das berücksichtigt. Das sind so Punkte, da kann man Symbolschritte setzen, nicht wahnsinnig viel einsparen an Geld, ja, aber man kann auf die Art und Weise doch erreichen, dass das Vertrauen wieder größer wird gegenüber der Regierung und dass da drinnen Einzelne gibt, die einfach gnadenlos ihre Dienstautobestellung abgegeben haben. Ja, also schau, im Sozialministerium hat die Sozialministerin ein Dienstauto, ihre Staatssekretärin hat jetzt auch ein Dienstauto, die ist bis jetzt mit einem Mietauto gefahren, das muss auch wieder nicht sein, ja, von einer Mietfirma, ein einfaches. Aber ich glaube, es geht im Endeffekt einfacher, wenn ich an den Papst Francesco denke, immer so beliebt in der Runde, wenn ich den zitiere, der ist mit einem ganz einfachen Auto gefahren in Rom von einer Kirche zur anderen. Man muss jetzt nicht beim Franziskanerorden tätig sein, wenn man in einer Regierung ist. Aber ich finde, das sind ein paar so Dinge, die da dargestellt werden und aus wie Bundesgeschäftsführer war, habe ich einen Xantia-Zitat eingehabt. Ja. Leider bin ich gezwungen gewesen, vorher ein deutsches Auto zu fahren als Bundesgeschäftsführer. Aber ich habe da, also gut, das ist das eine. Das andere ist, ich war immer skeptisch bei diesen ganzen Valorisierungen, weil mir nie gesagt wurde, wie soll das finanziert werden. Ja? Wie haben die, die das damals beschlossen haben, nicht gewusst, dass das zu Problemen führen kann? Bis hin, dass die überhaupt gleich beim Klimabonus Milliarden aus... Das war unglaublich, dass da ohne Zukunftsbewusstsein manche Dinge beschlossen wurden, die jetzt zum Teil rückgängig gemacht werden und was natürlich keinen schlanken Fuß gibt. Wenn ich mal was gebe und dann wieder nehme, das ist keine Werbeveranstaltung und ist auch nicht meiner Meinung nach sozial gerechtfertigt, wenn ich nicht zugleich härter auftrete, was die Einnahmenseite betrifft. Und da finde ich, fällt mir die soziale Ausgewogenheit, da geht meine Adresse in erster Linie an alle drei, aber in erster Linie an die ÖVP und dann die NEOS, ja, also diese Lächerlichkeit, die sie den Banken angezwickt haben, die nicht einmal noch das zurückgezahlt haben, was sie während der Finanzkrise an Milliarden bekommen haben und die aber Riesengewinne machen, das ist mir schleierhaft, wieso man da nicht härter letztlich auftritt und bescheid ist bei den Superwohlhabenden, dass man da nicht auch sich Gedanken macht, wie man da mehr aus diesem Bereich auch an Gelder von der Einnahmenseite her macht. So, was die kalte Progression betrifft, das hat ja jeder gesagt. Der hat gesagt, jetzt haben wir es geschafft, Schwarz-Grün, jetzt kommt die kalte Progression, wird abgeschafft. Und was kommt raus? Sie müssen es wieder teilweise rückgängig machen, weil es nicht finanzierbar ist. Es gibt sowas wie finanzielle Grenzen. Ja? Und bevor man sie hinsetzt und ich hoffe immer sozial ausgewogen, ja, Schritte setzt, nicht nur Einsparungen, sondern auch Projekte macht, dann musst du trotzdem bei einem bestimmten Anstieg der Defizite darüber nachdenken, wie du das in den Griff kriegst. So, und jetzt haben wir eine gigantische Schulden aufgebaut auf der Bundesebene und auch Wien hat natürlich viel mehr Schulden oder ein größeres Defizit, als das früher der Fall war. Daher sind die zurückhaltend, was betrifft die verschiedenen Dienstleistungen bei den Mieten und überall. Meine Antwort war immer generell für ganz Österreich. Ja, diese Obergrenzendebatte, von der gehe ich nicht runter. Ja, die Inflation ist da wieder über 3%, glaube ich, wenn ich mich so richtig orientiert habe. Mhm. Die Arbeitslosigkeit ist im Ansteigen. Und die Inflation ist also auch ausschlaggebend für alle diese Dinge, die passiert sind, weil man sich geweigert hat, Obergrenzen beim Treibstoff, bei der Miete, bei den Nahrungsmitteln, bei allem. Ja? Und da finde ich, da hat aus ideologischen Gründen damals Schwarz-Grün nichts gemacht und die Schwarzen sind ja weiter in der Regierung und da geschichtet es weiter nichts. Und mit der Obergrenze kann ich viel besser die Inflation drücken und muss ich nicht dauernd dann nachdenken, was nehme ich den Leuten da oder dort im Endeffekt also weg. Das ist sozusagen meine Schlussfolgerung aus dem Ganzen, ist meine Schlussfolgerung, was ich vielleicht da und dort anders machen würde. Und dieser Satz, dass da jetzt geschaut wird, wo wurde überall mehr gegeben, damit es wieder weniger dort bleibt. Dieser Satz, fürchte ich, wird ziemlich breit jetzt eine Umsetzung erfahren.
Der Punkt ist der, es wurde vor den Wahlen vom Herrn Babler und der Sozialdemokratie das Blaue vom Himmel versprochen. Es wurde das Blaue vom Himmel versprochen, indem er gesagt hat, es kommt die Reichensteuer und die Erbschaftssteuer und was weiß ich, und wir werden die Bankensteuer und die Energiekonzerne, alle müssen brennen. Wir sind der Rächer der Enterbten, der kleinen Leute. Und ich kann mich erinnern, das zentrale Wahlkampfthema des Andreas Babler war, Kinder müssen sie wieder auszahlen. Und er möchte was für die Kinder machen. Und erinnern wir uns, vom warmen Essen angefangen bis zu den Kinderabsatzbeträgen. Und jetzt, wenige Monate nach diesen Ansagen, wird bekannt, dass Familien- und Kinderbeihilfen gekürzt werden von dieser Regierung. Beinhart gekürzt werden, beinhart hinuntergefahren werden. Also dort, wo es besonders weh tut und bis zu 500 Euro im Jahr für zwei Familien mit zwei Kindern, bis zu 500 Euro, das ist eine Gemeinheit. Bei den Pflegekräften wird gespart, bei den Kranken wird gespart, indem man ihnen die nicht mehr gönnt, die Untersuchungen, bei der Reha wird gespart. Also egal, was man tut, das zeigt doch, wie die Sozialdemokratie gescheitert ist, schon jetzt. Die tun doch alles, was ihnen die ÖVP sagt. Das ist doch ein Beiwagerl in dieser Regierung, die hat sich doch mit nichts noch durchgesetzt. Die Versprechen der Mieten werden gesenkt und jetzt kommen die Mieterhöhungen. Das heißt, die haben sich mit nichts durchgesetzt und das ist ja der Wahnsinn. Und gleichzeitig stimmt die Sozialdemokratie zu, wie bei den Banken und Energieriesen zugeschaut wird, dass in Wahrheit gar nichts abkassiert wird im Vergleich. Da wird gerade einmal 200 Millionen von diesen Milliardengewinnen bei den Banken hergenommen. Weniger als von den Pensionisten und von den Energiekonzernen haben überhaupt noch nichts gehört, dass denen die Gewinne abschöpfen. Das ist alles so unfassbar, was da passiert. Und wir wissen mittlerweile, bei all diesen Kürzungen, die da auf die Menschen zukommen, die Inflation ist wieder rasant im Steigen. Die Inflation steigt wieder. Die generelle Inflation ist wieder da. Aber wo sie besonders steigt und wo es die Menschen derzeit am meisten spüren, ist im Supermarkt. Dort ziehen die Preise plötzlich wieder an. Dort ist der Einkauf wieder nicht leistbar. Dort gehen die Menschen wieder zum Wagerl und nehmen bei der Kasse
bereits eingelieferte Ware, außer weil sie es nicht bezahlen können an der Kasse. Das ist die Realität in Österreich. Und da hat die Sozialdemokratie vergessen auf diese Menschen für ein paar Dienstautos, für ein paar Mitarbeiter und für ein paar tolle Jobs. Und wenn wir schon bei den Dienstautos sind, jetzt haben wir das angeschaut, nach der Gehaltspyramide. Ja? Der Bundeskanzler verdient im Monat 23.841 Euro. Das ist für manche ein Jahresgehalt. Der Vizekanzler 20.979 Euro. Die Bundesminister 19.072 Euro und die Staatssekretäre 17.175. Jetzt frage ich mich, bei einer Leasingrate von 800 bis 3.000 Euro, auf Steuerzahlerkosten, wieso zahlen Sie eigentlich die Leasingraten nicht selber? Warum muss das der Steuerzahler zahlen? Wieso können die bei so einem Gehalt, wieso können die Minister, der Bundeskanzler und der Vizekanzler in einer Zeit, wo es zum Sparen gilt, nicht ihre Dienstautos selber brennen, ihre Raten, ihre Leasingraten? Das verstehe ich nicht. Warum haben die überhaupt ein Anrecht darauf, sie ihre Dienstautos vom Steuerzahler bezahlen zu lassen? Das ist doch nicht einzusehen. Und eins garantiere ich dir. Wenn die ihre Dienstautos selber becken müssen, aus ihrem eigenen monatlichen Gehalt, dann gibt es plötzlich kein 8er Audi mehr oder kein 7er BMW mehr. Dann werden sie normale Autos mit einer durchschnittlichen Leasingrate von 500, 600 Euro, dann werden es plötzlich ganz kleine Autos fahren. Oder mit der Tramway in Wien oder mit dem Zug. Das geht ganz schnell dann. Nur, solange es am Steuerzahler kosten, die Luxusautos leisten, das ist ein Skandal sondergleichen. Der muss ja normalerweise sofort zurücktreten, der Staatssekretär, der Koch. Das ist ja irre. Irre, in ein Regierungsamt zu kommen, nicht einmal in ein Regierungsamt, als Staatssekretär in Wald ohne Portfolio, weil hackeln tut der den ganzen Tag nichts. Und der kriegt plötzlich, der sagt, ich müsste auch 6, klar, braucht einen A8, eine Luxuskarosse, möglichst lang und breit, damit ich da reinpasse, weil die werden immer breiter, die Minister, je mehr sie Geld verfressen und versaufen. Das ist ja die Wahrheit. Das muss man endlich einmal sagen. Es ist ein Zorn in der Bevölkerung da. Das ist so unglaublich, was diese Regierung macht in einer Zeit, wo es zum Sparen gilt. Das gehört jetzt wirklich einmal gesagt. Und das muss man muss einmal einen Punkt bringen, wo es mangelt. Wieso geht eine Regierung nicht her und sagt, ich nehme den Banken 6 Milliarden im Jahr weg und ich nehme der Energiekonzerne nochmal 5 Milliarden weg. Dann habe ich 11 Milliarden. Mit 11 Milliarden im Jahr saniert er jedes Budget, sogar das an die Wand gefahrene von der ÖVP und von den Grünen. Aber nein, Babla, die sogenannte Sozialdemokratie opfert in dieser Regierung nur das eine Kirchen, die Ministerämter, opfert ihre Wähler und die Menschen, die kleinen Einkommensbezieher, die Pflegerinnen und Pfleger, die Pensionisten, die über die Klinge springen, die Mieter, die über die Klinge springen. Das ist einfach unfassbar, was da passiert. Und ich kann da auch sagen, das ist der Stoff, aus dem die nächste Wahlniederlage gemacht ist. Und die kommen. Wahlen werden sie nicht abschaffen können. So weit sind wir noch nicht. Es wird zwar immer darüber nachgedacht, gegnerische Parteien zu verbieten, da kommen wir noch einen anderen Teil dazu, sie irgendwie zu bekämpfen mit der Justiz, was auch immer. Aber es hat Gott sei Dank noch keiner gefordert, dass Wahlen abgeschafft werden. Aber das ist vielleicht das Nächste, was dann diese Regierung fordert, weil dann können sie überhaupt durchziehen,
aber wie die Bolzer. Das, was du da sagst, Kritikpunkte, also seitdem ich politisch tätig bin, habe ich mich immer kritisch auseinandergesetzt mit der realen Politik. Ist einfach genetisch bei mir so. Das vielleicht habe ich manchmal daneben gehabt, aber es ist einfach so. Selbst wie Blaue in der Regierung waren, hast du gerne die gleiche Kritik anbringen, nein, wie jetzt der Westen.
Aber nein, ganz genau. Das stand so in keinem freiheitlichen Programm. Dass man die Kinder und die Familien belastet und die Pensionisten.
Die damals anderen Blauen, das ist unfair. Mit Dienstwegen und wie die immer mehr Minister in die Regierung eingegangen sind und wieder rausgegangen sind.
Damals haben wir aber nicht so ein Budgetloch gehabt.
Ja, der andere hat gleich überhaupt viele Dienstwegen bestellt. Ja, ja.
Gut, na, wer denn zum Beispiel?
Naja, ich glaube, der Justizminister, das ist der Blaue.
Na, glauben hast du nichts wissen.
Nein, ich werde dann Listen bringen.
Ja, ja.
Ich will damit nur sagen,
du bist schon wieder in der Vergangenheit.
Die Leute sagen, ja, weil es dir nicht gefällt. Die Leute sagen, es war immer so. Die sagen, es war immer so. Und die regt es gar nicht so auf. Du bist der Einzige, der sich da so aufregt.
Du glaubst, ich bin der Einzige, der sich aufregt? Du musst einmal deine Mails lesen.
Nein, meine Mails lesen.
Du musst das einmal. Schau, gibt jetzt eine Mail.
Ich will deine Mails gar nicht
vorlesen.
Nein.
Der schreibt das dritte Mal und der hat es seit viermal schon an die Hanalser SPÖ geschrieben, der hat keine Antwort gekriegt.
Keine Rückschau.
Weil er die Mieten plötzlich erhöht gekriegt hat.
Ja, ich bin
da. Vielleicht kannst du das einmal beantworten.
Ja, das mache ich schon. Ja, bitte. Jedenfalls, Faktum ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es eine berechtigte Kritik gibt, sage ich ja, gar nichts dagegen. Und wir haben damals im Parlament, ich glaube sogar alle Parteien, diese Einkommenspyramide beschlossen. Das Hexe ist der Bundespräsident und dann geht es da runter, Kanzler, Minister und so weiter und so fort. So, das war so, ist so. Und das war mit dem Argument, ein gewisses Maß an Einkommen sollen politisch Tätige deswegen haben, damit sie A, Korruptions- unanfälliger sind und b, nicht nur die Millionäre und die Milliardäre in die Regierung eine und in die Politik einmarschieren, wie es in Amerika ist. In Amerika sitzen im Parlament ausschließlich nur mehr Millionäre und Milliardäre und der Herr Trump ist sowieso ein Milliardär. So, das ist dort in Amerika so. Und genau das Amerikanische wollen wir in Österreich nicht haben und daher gibt es ein gewisses Maß an Bezahlungsgröße. Und jetzt ist die Frage, wie man auftritt und mit welchen Symbolschritten man damit umgeht. Das ist alles. Ja. Und da habe ich meine Kritik in der frühen Wortmeldung angebracht. Bin auch der Meinung, dass man das fortsetzen kann. Und ganz der Meinung bin ich, dass man natürlich viel mehr in Milliardengrößenordnung bei den Banken und bei den Energieunternehmen ansetzen muss. Da bin ich sowieso, und zwar seit Monaten, übrigens wir jetzt beide, seit Monaten dieser Meinung, dann da sparst du halt vieles. Und ich, warum man nicht bei den ganz, ganz super, super, super Reichen aussetzt, ja, die da grinsen zuschauen, wie der Mittelstand in erster Linie da einen Beitrag zu leisten hat, wird mir ein Geheimnis bleiben, aber das ist jedenfalls etwas, wo ich glaube, dass man das so sehen kann. So, ich will mir gar keine Polemik mit dir da heute führen, weil wir haben in manchen Punkten sowieso eine ähnliche Meinung. Ich bin nur gegen so Heiligsprechungsgeschichten, weil ich der Meinung bin, ja, am Ende des Tages muss man anständig fair oder anständig sein, aber ich will keine Heiligen haben. Das macht mir irgendwie ganz wurli-wurli, weil bei den Heiligen, die sind ganz gefährlich, die enden dann meistens in autoritären Systemen und daher brauche ich keine Heiligen.
Ja, das ist ja besonders perfid, ne? Der sagt jetzt, das ist die neue Linie der SPÖ und das ist ein Bürgermeister Ludwig, der sagt, ihr müsst diese ganzen Belastungen jetzt schlucken, weil was ist denn die Alternative zu den Belastungen? Die Alternative ist der böse Bundeskanzler Kickl. Deswegen müsst ihr alle becken jetzt. Weil sonst kommt ja der Kickl, hat der Ludwig gesagt, wortwörtlich. Nach der Wahl hat er das gesagt in einer Rede. Selbstverständlich. Es kommen schwere Zeiten. Josef, jeder Vergleich der Geschichte hinkt und wird nicht halten. Auch der mit den Dienstautos nicht. Weil es gab in der ganzen Geschichte der Zweiten Republik noch nie eine Phase mit einem derartigen Budgetloch, wie wir sie jetzt haben, mit 24 Milliarden insgesamt zu finanzieren.
Muss der ÖVP sagen.
24, naja, aber
ich sag's der ÖVP.
Das sage ich jetzt einmal dir, weil der ÖVP
ist. Und ich sage es ja weiter,
was du aber willst. Nur, weil du kannst vergleichen, was du willst. 24 Milliarden hat es noch nie gegeben. Und für diese 24 Milliarden will jetzt die SPÖ gemeinsam mit der ÖVP an denen die Pensionisten zahlen lassen, die Familien zahlen lassen, die Kinder zahlen lassen, die Kranken zahlen lassen, die Mieter zahlen lassen und die Studenten zahlen lassen. So, das ist die breite Masse, so wie es der Matterbauer, der Finanzminister, gesagt hat, alle müssen zahlen. Der Schönheitsfehler ist, es zahlen nicht alle. Weil die Großkopferten, die Banken und die Energiekonzerne, hast du gerade selber gesagt, zu wenig oder gar nichts beitragen. Und wo ist da die Sozialdemokratie? Na, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo seid ihr denn, wenn man euch braucht? Wo seid ihr für eure Wählerinnen und Wähler? Wo seid ihr, dass ihr diese Bevölkerungsgruppen dieses Leben nicht mehr leisten können beim Einkaufen gehen? Diese einmal verteidigt und einer sagt, wir werden nicht zustimmen der ÖVP mit solchen Belastungen, wie wir sie jetzt haben. Das ist der Punkt und da halt jeder, da gibt es keinen Vergleich. Wir leben in einer Zeit, und wenn du ernsthaft behauptest, ich bin der Einzige, der sich über die Privilegien und Dienstautos dieser Regierung aufregt, dann lebst du am Mond. Dort wäre ich der Einzige. Aber auf der Erde, und zwar in dem kleinen, aber schönen Land Österreich, regen sich zwei Drittel oder mehr der Menschen auf über das, was diese Regierung derzeit leistet oder nicht leistet. Das Einzige, was sie leistet, ist beim Einkassieren, bei ihren Dienstwegen, bei ihren Privilegien, bei ihren Gehältern, bei ihren Mitarbeitern, bei den Mitarbeiterstäben, bei den vergoldeten Büros, da leisten sie sich. Aber die kleinen Leute lassen sie hier im Stich in der Regierung. Und das versteht niemand. Warum steht ein Babler nicht auf und sagt, bis daher nicht weiter aus. Es gibt keine Belastungen, solange nicht die 5 Milliarden von den Banken und die 5 Milliarden von den Energieriesen endlich am Tisch legen. Ja. Das ist eine Politik. Aber der Herr Babler will das nicht, weil dann müsste er aus der Regierung rausgehen. Das tut er nicht bei mittlerweile 20.000 Euro im Monat Dienstauto-Mitarbeiter. Ah, ja. Ihr sagt, die SPÖ ist gekauft und hat die Menschen verraten. Das ist der Vorwurf.
Aber weißt du, was das Problem ist? Das, was du sagst, ist deswegen nicht glaubwürdig, weil der Kickl hätte ja Kanzler sein können. Er hätte nur sagen müssen, so, jetzt bin ich da. Und dann hätte er können in der Regierung,
der wird schon
die
der ÖVP, Kanzler. Wenn Sie so weitermachen, keine Sorge.
Nur lass mich ausreden. Der hätte Kanzler werden können, dann hättest du vielleicht doch gar nicht diese ganzen Kritikpunkte gehabt, weil der hätte anders gemacht. Aber wie anders? Weißt? Und das Problem ist, wenn da die jetzt Dinge auf den Tisch legen, wo ich teilweise so das nicht gemacht hätte, ja, hätte zwar einsprungen, aber ist egal, ich bin nicht Teil dieser Regierung. Aber auf der anderen Seite interessiert mich, wo sind die konkreten, detaillierten Einsparungspläne der Blauen, wie wenn sie in der Regierung
wären. Machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann machen wir vielleicht noch eine zweite Runde zum Budgetdefizit. Die Frage ist ja auch, kommen da jetzt noch weitere Grauslichkeiten? War es vielleicht im Nachhinein ein Fehler, in diese Regierung zu gehen, beziehungsweise nicht in diese Regierung zu gehen? Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Peter Westenthaler und Josef Czap sind zu Gast im Studio. War schon eine durchaus kontroversielle erste Runde. Wir bleiben noch beim Budgetdefizit, denn jetzt gibt es zwar 6 Milliarden Einsparungen, das wird aber bei weitem nicht reichen, sagen alle Experten und gesteht ja auch die Regierung ein. Das heißt, da müssen ja noch weitere Sparmaßnahmen kommen. Grauslichkeiten kann man das auch nennen. War es im Nachhinein eigentlich ein Fehler von der SPÖ, in diese Regierung zu gehen, weil sie, so wie der Peter Westenthaler das ja vorher gesagt hat, damit ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt?
Die SPÖ hat sich entschieden, nicht so wie der Kickl davon zu laufen von der Verantwortung. Ich muss dazu sagen, der Kickl ist für dieses Defizit nicht verantwortlich und die SPÖ auch nicht. Beide sind nicht verantwortlich dafür.
In Wien schon.
Das hat die ÖVP zu verantworten, primär, durchgehend, ja, und zwar über einen längeren Zeitraum, in mehreren Regierungen nebenbei erwähnt, das war die Corona-Zeit ja auch nicht eine Spar-Ära, ja, muss man auch dazu sagen, aber da werden wir ja dann bald genaueres wissen, wie das alles zustande gekommen ist. Und ich war übrigens gefordert, dass es einen Untersuchungsausschuss geben soll, aber das ist jedenfalls im Moment der Fall, dass man sagt, okay, wir halten den Kopf hin, wir tragen Verantwortung. Ja. Und ich finde, das wird auch erwartet von der SPÖ, dass sie, egal ob das jetzt beliebt macht oder nicht beliebt macht, dass sie diese Verantwortung übernehmen. Ich möchte nach wie vor einfordern, dass das vermittelbar glaubwürdig sozial ausgewogen ist. Da habe ich schon meine Kritikpunkte angebracht. Wobei ich sagen muss, wenn man das alles nicht gewollt hätte, dann hätte man diese Regierungsform aus Schwarz, Rot, Pink verhindern müssen. Dann hätte müssen der Kickl mit der ÖVP die Regierung machen. Das ist nicht so gewesen, aus welchen Gründen auch immer. Ich will da nicht schon wieder zum Debattieren anfangen, was die Gründe sind, aber es war es nicht. Faktum ist, es war es noch nicht. So, wie dann das Blaue mit den Schwarzen ausverhandelte Sparprogramm wirklich ausschaut, weil irgendwo musst du dann einsparen und Einnahmen lukrieren, das ist bis jetzt alles ein Geheimnis. Ja? Da kannst du nur raten. Aber wenn ich das alles nicht mache, wo ich mir natürlich angreifbar mache, wenn ich mich hersetze und sage, ich bin zwar jetzt Oppositionspartei, aber ich bin Österreichs Anliegen, wie Verantwortung übernehmen. Ich selber mache jetzt Vorschläge, wie man einspart und wie man neue Einnahmen lukrieren. So, ich kann mich erinnern, weil im Wahlkampf hat die FPÖ auch gesagt, wie die Schwarzen keine neuen Einnahmen, also wahrscheinlich wollen sie es nur über die Einsparungen machen. Na, dann bin ich gespannt. Und ohne diese konkreten Dinge auf den Tisch zu legen, ist die Kritik schwach. Ja? Weil sie bloß hinstellen und sagen, nix. Na, wo kommt das Geld dann her, mit dem man dann das Defizit reduziert? Und das ist eine Forderung, die ist berechtigt, aber wenn du jetzt lachst. Aber die ist berechtigt, die Forderung, weil nämlich man dann auch der Zuschauer, die Zuschauerin damit mehr anfangen kann, dass sie sagt, naja, wie war das immer so? Es war immer so und es wird eh so weiter gewesen sein. Und bei der Krankenversicherung, die du abstreitest, haben es mir die Schwarzen eh schon ein bisschen geschaut, wo die Pensionisten den Nachteil gehabt hätten durch die Erhöhung des Krankenversicherungsbeitrags. Also sie hätten etwas tun müssen. Und ich sage nur eins, Mut, ja, Mut gehört dazu und Verantwortungsbereitschaft. Und ich glaube, dann ist das Image der FPÖ gleich ein komplett anderes.
Josef, warum glaubst, hat er der Liebe, weil du so gern vom lieben Gott und vom Papst redest, steht eine zentrale Frage. Warum hat dir, glaubst du, der liebe Gott nur einen Mund, aber zwei Ohren gegeben? Er wollte dir signalisieren, du musst zuhören und weniger reden. Wenn du mir nämlich zugehört hättest in der Einführung, dann weißt du, wie rasch dieses Budget saniert wäre. Weil ich habe zwei Vorschläge am Tisch gelegt, wo ich nicht einen einzigen Bürger belasten muss. Ich hole 5 Milliarden Euro von den Banken und ich hole 5 Milliarden Euro von den Energiekonzernen. Aber warum sagst du, warum behauptest du dann, ich habe keinen Vorschlag?
Weil das zu wenig ist.
11 Milliarden?
Na sicher.
Die machen gerade 6. Ja. Die jetzige, der Herr Matterbauer, hat nicht mehr wie 6 Milliarden am Tisch derzeit. Ich bringe 10 mit diesen Maßnahmen und jetzt kommt's.
das ist noch lange nicht alles, weil ich muss natürlich sowohl den Banken als auch den Energiekonzernen dann Preisdeckeln aufdrucken. Natürlich. Weil sonst erhöhen sie ja, wie in der guten alten Meinung. Mafia-Zeiten, erhöhen sie dann gleich wieder die Preise. Das kann es ja nicht sein.
Bin der
Meinung. So. 11 Milliarden, na was willst du mehr?
Ja, aber das
und
ist
den
ja
Rest, die 6 Milliarden aus dem ersten Budget, da haben wir keinen einzigen Menschen damit belastet, dann bin ich auf 17. Ja. Und dann bin ich eh schon bald dort für die nächsten 5 Jahre. Da brauche ich aber nicht die kleinen Leute belasten. Ich habe dir das jetzt gerade gesagt.
Ja, ja.
Und jetzt nochmal zur Entscheidung, nicht in diese Regierung zu gehen. Ja, es ist die Entscheidung zu treffen mit dieser ÖVP. Gibt es nur 2 Möglichkeiten. Verrat an den eigenen Wähler oder Haltung.
Mhm.
Der Pablo und die SPÖ haben den Verrat an den eigenen Wählern gewählt. Sie haben ganz genau gewusst, was sie da machen. Sie gehen in eine Regierung, wo sie die Menschen bis zum Unterleiberl ausziehen finanziell. Sie belasten. Und zwar die kleinen Einkommensbezieher, die armen Menschen in dem Land, die sich das Geld nicht leisten können, bis hinauf zum Mittelstand, wie man jetzt sieht, bei der Familienbeihilfe und bei der Kinderbeihilfe. Wird alles eingestrichen, wird alles gekürzt. Und die Pensionisten, und die Pfleger, und die Kranken. Also gerade dort, wo eigentlich die Sozialdemokratie immer behauptet, sie hat den Vertretungsanspruch über diese Menschen, versagt sie jämmerlich. Warum versagt sie? Weil es in eine Regierung geht, nur um des Postens Willens, der Privilegien und ein bisschen Geld zu kassieren. Das ist die SPÖ. In der Regierung angekommen dann, hat sie nicht noch einen einzigen Punkt umgesetzt. Sie wurde von der ÖVP mit beiden Händen über den Tisch gezogen. Sie stimmt bei allen Belastungen zu. Der Herr Babler ist der größte Belaster in der Zweiten Republik gleich nach der ÖVP. So, und da sagt der Herbert Kickl zu Recht, da mache ich nicht mit, weil ich habe Haltung, ich habe meinen Wählern was versprochen. Und wenn mit dieser ÖVP das nicht zu machen ist, dann, und das hat er gemacht, stehe ich auf und sage, nein, verzichte auf Kanzleramt, Dienstautos, Privilegien und alles, was da gibt und bin halt nicht an Bord. Macht euch das selber, wenn ihr nicht meine Forderungen, die für die Wähler besser gewesen sind, einfließen lässt. Das ist eine ehrliche Geschichte. Da bin ich lieber ehrlich zu den Wählerinnen und Wählern, denen ich vor der Wahl was versprochen habe und verrate und verkaufe sie nicht. Er verkauft seine Seele am Verhandlungstisch mit der ÖVP nicht und das hätte der SPÖ gut getan. Außer es gäbe eine einzige Variante, wo ich sage, es hätte sich ausgezahlt, in der Regierung zu gehen für die SPÖ, nämlich das alles nicht zu machen. Der ÖVP sagt, mit uns geht das nicht. Mit uns gehen keine Belastungen der kleinen Leute, der Pensionisten, der Kranken, der Pfleger und alles. Das geht mit uns nicht. Das wäre gescheit. Und das könnten sie ja noch immer sagen. Sie könnten es ja jetzt sagen. Sagen, wir haben, von uns kriegt sie keine Mehrheit dafür. Das passiert nur nicht. Weil sie eingekauft, sie haben sich kaufen lassen. Sie sind käuflich, sie sind käufliche Politiker, die sich mit ein bisschen Gloria und schöne Büros und ein bisschen Dienstautos kaufen lassen und ihre Wähler verraten. Und das ist der Riesenunterschied, weißt du? Und da bin ich lieber bei denen, die Haltung erwiesen haben. Und die Freiheitliche Partei, der Herbert Kickl ist noch nicht so alt, der Herbert Kickl hat Zeit. Und wenn die so weitermachen, sie machen jeden Tag weiter, jeden Tag kommt irgendeine Wahnsinnigkeit an die Oberfläche. Nämlich interessanterweise immer dann gleichzeitig, wenn gerade irgendein super Privilegienblase aufplatzt. Wenn die so weitermachen, ins eigene Taschel einstecken, aber den Menschen das Geld wegnehmen, na was sollen die für eine Zukunft haben mit der Regierung? Dann gibt es nur ein Scheitern. Und sie werden scheitern, das kann ich dir garantieren. Sie werden scheitern, weil sie gar nicht das Animo und gar nicht das Ziel haben, erfolgreich zu sein. Es geht nur darum, durchzusitzen, auszusitzen und auf Kosten der Allgemeinheit, auf Kosten der kleinen Leute, ihr politisches Dasein zu finanzieren. Und das finde ich nicht gut. Da bin ich lieber ehrlich und sage, nein, da bin ich nicht an Bord. Und das hat Herbert Kickl gemacht. Daher liegt er in den Umfragen dort, wo er in den Umfragen liegt, nämlich meilenweit voran, sowohl die Partei als auch an der Kanzlerfrage, weil die Leute es schätzen, weil sie es honorieren, dass einer da ist, der ehrlich ist und nicht für ein paar Netsch, für ein paar Dienstautos und für ein paar Einkommen von 23.000 Euro in der Regierung gehen. Das finde ich ehrlich und ich glaube, das ist sehr erfolgreich.
Ich hoffe, dass bald diese Strategiedebatte und Wortstrategiedebatte in der FPÖ beginnt.
Die was?
Ja, die Wortstrategiedebatte. Schau, wenn ich das genau analysiere, was du jetzt sagst, dann bist du der Meinung, dass diese Entscheidungsträger in der Bundesregierung sind eigentlich Verbrecher. Ja, die dann
was sind sie?
Verräter.
Die Verbrecher,
dann,
aber
nicht gesagt. Naja, Moment. Sie dann Verräter, die haben einen Charakter, die nur in die eigene Taschen.
Ja, so
ja, einfach eigentlich hart an der Grenze strafrechtlicher Verfolgung. Ja, na sicher. Ja,
weil das politische die Verräter ist von dem strafrechtliche Verfolgung.
Ja, das musst du jetzt sagen. Und jetzt sage ich dir was. Das ist natürlich ein Ort, die jeden Dialog und jede Diskussion
man
schwierig
könnte sagen,
macht.
Sagen, Wahlbetrüger.
Nein, ja, na, tu weiter.
Das könnte man auch sagen.
Ja, ich weiß es schon. Das bis hin, das führt dazu, versucht das dann auch in der Wortwahl. Wir haben das doch schon mal diskutiert.
Du, am Stammtisch gibt es
noch wir wollen uns eine Eigenmarke entwickeln.
Aber ja. Da gibt es noch andere Worte, was die Menschen zu der Regierung sagen.
Welche politische Kategorie ist linke Zecke? Ich denke die ganze Zeit über diesen
Zuordnung. Das ist dieselbe Kategorie wie kläffender Hund.
Na Moment.
Linke was der Babler zum Kickel gesagt hat.
Ich habe noch nie den Kickel irgendwie so bezeichnet, weil ich der Meinung bin, ich habe den im Parlament kennengelernt. Er macht dort, Politik gemacht, manchmal haben wir sagen, gemeinsam gemacht, manchmal nicht aus. Aber mit dem Begriff linke Zecke, ich habe jetzt nachgeschaut, in welchem politischen Lexikon ist das Wesen des Zeckentums politisch definiert? Okay. Also linke Zecke und das andere ist dieses, den Bürgermeister mit nasse Fetzen aus dem Rathaus jagen. Und das wollen die Menschen nicht. Sie geben euch partiell manchmal sogar in der einen oder anderen Kritik vielleicht sogar recht, will ich gar nicht leugnen. Ja, sie geben auch uns in vielen Dingen recht. Sie sagen, besser, es bleibt so, wie es ist. Besser, es ist abgesichert, das, was wir errungen haben, ja, keine Experimente und keine Wortradikalität, wo am Ende des Tages die sie alle gegenseitig hassen, anstatt es, lieben muss man sich nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass wenn wir uns treffen auf der Straße und den Kickel trifft, dass man Busse auf die Stirn gibt. Das sage ich nicht. Aber ich will ein anständiges Gesprächsverhältnis haben. Ja, und das haben wir gehabt damals im Parlament und ich halte das nach wie vor für möglich, dass das auch mit NEP, ja, dass das durchaus möglich ist. Und das muss man mit Babler genauso haben und das muss man mit all den Politikern auch
jetzt
haben.
Diese linke Zecke angesprochen, das war ja das, was der Kickel am 1. Mai in Linz bei seiner Rede gesagt hat. Geht das zu weit?
Nein, es geht überhaupt nicht so weit. Das ist ein Sinnbild dafür, was die Sozialdemokratie derzeit bietet, welches Bild sie darstellt. Eine Zecke ist ein dickes, ausgefressenes Tier. Schau den Babler an. Und eine Zecke ist etwas, die den Menschen das Blut aussaugt. Und übertragend im politischen Sinn sagt die Sozialdemokratie, diese Zecke von Babler, gerade den armen Menschen zwar nicht das Blut im medizinischen Sinne, sondern das finanzielle Blut aus den Adern. Er sitzt drauf wie eine fette Zecke auf diesen Menschen und sagt, den Pensionisten, bei den Familien, bei den Studenten, bei den Kranken, bei den Reha, die Reha brauchen, bei all diesen Menschen sitzt da oben. Aber und saugt ihnen haben, das Geld aus. Und daher ist das Sinnbild einer linken Zecke durchaus etwas in Ordnung. Warum kann man das nicht sagen? Ich finde es immer nett, wenn man der Vertreter einer 21%-Partei erklärt, was der Vertreter einer 29%-Partei alles falsch macht.
Aber Kritik kann man schon
üben. Ja, dann ruft er den Herrn Babler an und holt einmal die Rede vom vorigen Jahr, wo er den Herbert Kickl mit einem Hund verglichen hat, mit einem Kläffenden. Und noch einen Schritt weiter, gefordert hat, dass die Spitzen der FPÖ alle eingesperrt gehören. Das ist
die Fahndungsliste vom Kickl.
Das ist eine andere Qualität. Zu fordern, die Opposition gehört eingesperrt, das machen sie derzeit in Frankreich mit der Le Pen und in Deutschland beginnen sie es.
Habe ich kritisiert.
Und ich bin gespannt, was du heute auch kritisierst, was in Deutschland sich gerade abspielt. Aber ein Politiker wie der Herr Babler, der fordert, dass die Opposition eingesperrt gehört. Gibt es die Rede. Er hat gesagt, die gehören alle eingesperrt. Ich kann es als nächstes Mal bringen, damit spür das vor, wenn du willst. Aber so wichtig ist er da nicht. Aber er hat es gesagt. Also tu mir nicht Wort glauben, weil man kann alles erklären. Man kann Wortwahlen erklären, was die alles über den Kickel gesagt haben. Wie du dich über seine Größe lächerlich gemacht hast, erst vor zwei Wochen da erinnern.
Aber nicht lächerlich.
Otzwigter hast du gesagt.
Ich lehne ab, das zu sagen, habe ich gesagt.
Ja, aber dann hast du das. Schau, das ist ein Wortspiel, so wissen wir, wie das ist. Schau, du drehst das, wie du das immer gerne hast. Mach du deinen Stil, ich mach deins. Ich kritisiere deinen Stil nicht. Also kritisiere meinen nicht. Weil den Stil, den ich hier pflege, der Stil des Aufdeckens mit Fakten und mit belegbaren, nachweisbaren Zahlen und mit Gesetzen, mit allem drum und dran, was da kommt, den kannst du leider nicht kritisieren, weil der wird auch sehr geschätzt, deswegen schauen so viele Leute nämlich dazu. Weil bei uns, wenn die Leute einschalten und zuschauen, oder mir zuschauen in dem Fall, und dann nach der Sendung schlafen gehen, dann wissen sie mehr als vorher. Keine Schwurbelei, sondern mehr, dann wissen sie zum Beispiel jetzt die Gehälter der Politiker und die Leasingraten der Autos und gleichzeitig, wer alle belastet wird. Das ist halt der Lerneffekt von der heutigen Sendung. Für die übrigens auch. Ich habe von dir noch überhaupt keine Kritik gehört. Warum, was ist denn da jetzt mit den Kindern und Familien bei? Warum werden die gekürzt nächstes Jahr und dieses Jahr im Budget? Warum sagst du nicht, nein, so voller macht es das nicht? Das würde mich zum Beispiel interessieren. Weil das einfach falsch ist. Weil das erstens auch im Volumen viel zu klein ist.
Das bringt viel zu wenig. Wir reden von 24 Milliarden bis zu 24. Und das sind zweistellige Millionenbeträge, die da reinkommen. Also das macht, das ist ja alles, ich verstehe gar nicht, wie man sich dazu überhaupt versteigen kann, sowas zu machen. Warum die SPÖ da mitmacht, sie über den Tisch ziehen lässt und ihre Wählerinnen und Wähler verrät, das ist mir ein Rätsel, aber das kannst du oder willst du auch nicht erklären. Und daher ist das auch okay. Und nochmal, die Politik ist kein Mädchenpensionat und auch keine Kirchen, weil du so gerne bei der Kirche redest. Die Politik kann Auseinandersetzung, geschliffene Wortwahl, heute für richtig in der Politik. Und außerdem ist dann ein bisschen lebhafter, nicht so langweilig, wie wenn du diesen Politsprech hast, ja, den alle gleich sprechen, den eh keiner mehr versteht. Weil das ist ja auch Strategie. Der Politsprech ist dazu eingeführt worden, die Sprache der Political Correctness, damit die Menschen nicht verstehen, was für ein Blödsinn geredet werden. Der Herr redet ich lieber so, wie die Menschen reden, dann verstehen sie mich auch und dann kann man auch was erreichen. Und beim Herbert Kickl und bei vielen in der FPÖ ist das ähnlich. Nicht umsonst sind sie deshalb so erfolgreich bei den
Wahlen. Ich mag seine Vorlesungen. Ich kriege nicht fast gerne.
Du kannst was lernen
von ihm. Ja, absolut. Also ich muss da ehrlich sagen, ich merke mir es aber lieber. Ja, und ich liebe diese Vorlesungen. Und du hast das letzte Mal zu mir gesagt, ich bin, was hast du gesagt, Parteisoldat, hast du gesagt.
Also das ist ja kein Schimpfwort.
Nein, aber da habe ich mir gedacht, einer der Dutzende Male Kickl zitiert, oder den Namen erwähnt, Dutzende Male
weil nicht so für richtig
zitiert, das ist ein Parteisoldat.
Nein, aber der macht verdammt viel richtig.
Wenn du mich nicht anrätst auf meine Vorsitzenden, sage ich kein einziges Mal
ein
Zitat.
Also du bist schon ein Babler.
Nein, du lieber den, nein, nichts Babler. Ich will am liebsten den Papst zitieren.
Na ja, nein, der dein ist Papst ist der Babler.
Einer, nein, Moment, nein, ich habe keinen Papst. Das ich sage dir was, der Papst, der ist nämlich Allah mit dem Bus in die armen Viertel von Buenos Aires
gekommen. Ja, im Gegensatz zum Babler,
der das nicht machen der war im, der hat geschafft im Gästehaus, ja. Der ist in einem einfachen Holzsarg dort gelegen, wie er tot war. Ein Beispiel, eine Anklage, ein Kulturrevolutionär, der es sogar nach dem Tod vorlebt. Ja. Und deswegen zitiere ich den einfach, ich erlaube mir diesen Luxus, weil du ja sagst, ja, Rede ist frei, Denken ist frei, wir sitzen ja, deswegen wird er da zugeschaut, weil jeder von uns
ist,
willst du das genau wissen, ich halte von einer Aktion, die Familien beihilft, die Kinder beihilft, nichts, willst du das genau wissen. Aber ich bin nicht in der Position, wo ich gefragt worden bin vorher, ja, und ich hätte das so gesagt, ja. Ich hätte gesagt, wieso, ich nehme mich bei der Hand und jetzt gehen wir mal hin zu den Banken und holen uns die super. Milliarden, die uns die nicht geben.
Haben wir schon
Ende, ja. Das hätte ich gesagt. Also ich würde nur sagen, ja, so war es.
Gut, machen wir noch einmal eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück, dann geht es hier gleich weiter.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu Fellner live. Josef Czap und Peter Westenthaler sind zu Gast. Jetzt sprechen wir mal über Deutschland. Und in Deutschland wird ja gerade sehr heftig diskutiert, nicht nur in Deutschland, muss man dazu sagen, sondern in ganz Europa, auch in Österreich, über einen Bericht des Verfassungsschutzes, in dem der deutsche Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem einstuft, der dann von der ehemaligen Innenministerin Faeser präsentiert wurde und der jetzt auch eine Diskussion entfacht hat, ob man die AfD überhaupt verbieten soll aufgrund dieser Beschreibung des Verfassungsschutzes. Ist das realistisch? Glauben Sie, dass das wirklich kommen kann, dass man eine Partei, die größte Oppositionspartei, in dem Fall die AfD, verbietet?
Das weiß ich nicht, ob das kommen kann oder wird. Jedenfalls gibt es Politikerinnen und Politiker in Deutschland, übrigens auch in Österreich und in anderen Ländern, die alles daran setzen, rechte Parteien in Europa zu verbieten, zu verhindern. Das ist eine Tendenz, das hat einen systemischen Ansatz. Wir haben in ganz Europa einen systemischen Ansatz, der geht von Frankreich über Deutschland bis nach Rumänien, Ungarn. Es gibt einen systemischen Ansatz, der da lautet, wir können die Rechtsparteien nicht an der Wahlurne besiegen, weil sie einfach das Richtige fordern und für die Menschen sind. Also versuchen wir sie über die Justiz und über Verbote wegzubekommen. Was das ist, ist, glaube ich, allen klar, antidemokratisch. Was hier passiert, ist antidemokratisch. Jetzt bin ich jemand, der aus diesen Diskussionen auch bekannt dafür ist, dass er kein großer Freund der AfD bin, war. Nie. Ich habe da nie große Verteidigungsreden für die AfD geschwungen. Ich bleibe dabei. Es gibt Leute bei der AfD, die ich nicht unterstützen würde. Es gibt aber auch Leute, die ich für gut finde, wie die Alice Weidel zum Beispiel, die einen verdammt tollen Job macht, ihre ganzen Lebensumstände, ihre Wahlerfolge. Das ist eine tolle Persönlichkeit und da kann man jetzt politisch ihrer Meinung sein oder nicht, aber es ist eine Persönlichkeit, die mit Rechtsextremismus überhaupt nichts am Hut hat. Und jetzt kommen halt
Tendenzen herbei. Jetzt ist die zweitstärkste Partei geworden bei der Bundestagswahl mit 10 Millionen Wählern. Und in den aktuellen Umfragen ist die AfD plötzlich Nummer 1, weil der Herr Merz auch schon politisch beginnt, das Zeitliche zu segnen aufgrund des gebrochenen Wahlversprechen. Und was dann beginnt, ist etwas, was einen Demokraten, einen Urdemokraten, einen urgestandenen Demokraten wie mich in der Seele wehtut, dass man nicht sich politisch argumentativ austauscht, wenn man so wie auch bekämpft, durchaus, sondern dass man sozusagen den Weg über die Justiz nimmt, wie in Frankreich, wo man eine Spitzenkandidatin für die nächste Präsidentschaftswahl, die mit Sicherheit Präsidentin geworden wäre oder annulliert, weil sie bekämpft hat, das noch, ausschalten will mit einer lächerlichen Justizgroteske. Weil angeblich Mitarbeiter mit falschem Geld bezahlt worden sind von einer falschen Justiz. Das ist lächerlich. Dafür jemanden aus dem demokratischen Prozess auszuschließen, halte ich für einen Megaskandal. Und was in Deutschland jetzt abspielt, dass eine abgetretene, abgewählte Innenministerin, Linksextremistin von der SPD, im Abtreten sozusagen verordnet, ihr Innenministerium dazu missbraucht, ungleich den Verfassungsschutz mit, sozusagen eine Verbotsdebatte auszulösen, einen Verfassungsschutz, der ja, wie wir mittlerweile wissen, in Deutschland mit Unabhängigkeit überhaupt nichts zu tun hat. Der Verfassungsschutz in Deutschland ist parteipolitisch besetzt, besteht aus Parteipolitikern. Der Präsident des Verfassungsschutzes hat für die CDU bei der Bundestagswahl kandidiert, ist aber nicht gewählt worden, logisch, wer wählt so jemanden, aber er hat kandidiert. Das heißt, da wird über das Instrument des Verfassungsschutzes, der als objektiv hingestellt wird, das aber nicht ist, plötzlich diese Debatte begonnen. Jetzt kennen wir diesen Bericht noch gar nicht von diesen angeblich 1000 Seiten, der das jetzt dann sagt, dass die rechtsextrem sind. Es wird nur gemunkelt, dass das nichts anderes ist wie eine Zeitungsartikelsammlung. Das ist eine Sammlung von Zeitungsartikeln, wo zum Teil völlig politische Kritik, auch belanglose teilweise politische Kritik drinnen steht. Zum Beispiel, wenn einige Sager, die ich heute gesagt hätte, hätte der Verfassungsschutz auch schon als rechtsextrem hingestellt, obwohl sie eigentlich sehr sachlich waren. Das wird man sehen, was da rauskommt. Aber die Tendenz, die da beginnt, ist schon sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Und daher wird man sich das anschauen müssen. Im Übrigen, die Frau Faeser ist jene Ministerin der SPD, die 193 Polizisten in Deutschland verfolgen lässt, die haben alle Disziplinarverfahren, weil sie etwas Positives zur AfD gesagt haben oder Mitglieder der AfD sind. 193 sind es mittlerweile, Tendenz steigen. Das heißt, in Deutschland sind wir mittlerweile wieder so weit, ich sage deshalb wieder, weil wir das aus den 30er Jahren kennen, dass Menschen in ihrem Beruf und ihrem Fortkommen verfolgt werden, weil sie eine andere politische Meinung haben. Damals haben sie Juden geheißen. Heute sind es ganz normale Bürger, die sie erlauben, eine Meinung gegen das System zu äußern. Wir sind hier auf einem Höllentrip, auf einem Horrortrip unterwegs, dessen Ende noch gar nicht absehbar ist. Und ich sage das jetzt nochmal als einer, der das sehr objektiv sieht. Ja, da gibt es Leute in der AfD, die taugen mir auch nicht, es gibt Leute, die taugen mir. Aber ich kann niemals eine ganze Partei für rechtsextrem erklären, beziehungsweise sie sogar verbieten, nur aufgrund von ein paar Aussagen von ein paar Wahnsinnigen, wenn es so willst. Das wäre dasselbe, wie wenn ich die SPÖ verbieten will, nur weil dort ein paar Marxisten herumrennen. Ja? Ist auch nicht schön. Passiert auch nicht, wird nicht diskutiert. Oder indem ich Stimmen einer SED-Nachfolgeorganisation in Deutschland, die Leitung gebracht haben, die jetzt im Parlament sitzt, Nachfolgeorganisation, dass ich von denen Stimmen nehme, dass ich Bundeskanzler werde, wie das der Herr Merz gemacht hat, damit einen zweiten Wahlgang überhaupt durchbringt. Linke, die Linke. Das wird alles pardoniert. Dass das alles zum Teil massivst Linksextremisten sind, das ist wurscht. Da gibt es keinen Verfassungsschutzbericht, dass die gesichert linksextrem sind, die Linke in Deutschland. Es gibt da keine Untersuchung, Gott sei Dank, in Österreich, Gott sei Dank. Würde ich nie fordern. Aber es gibt da keine Untersuchung in Österreich, wie das denn ist, wie das denn sein kann, dass in der Sozialdemokratie Hamas-Anhänger herumrennen oder in der Sozialdemokratie Marxisten und Linksextremisten herumrennen. Würde ich mir nie erlauben, zu bezeichnen, die ganze Sozialdemokratie als linksextrem. Würde ich nicht machen. Und das ist dieses Skurrile. Und da müssen sich Demokraten nach vorne stellen, auch wenn es unbequem ist. Aber Demokraten sagen, so geht das nicht. Das Verbot einer demokratisch gewählten Partei, die in den Bundestag gewählt worden ist, mit 10 Millionen Wählern, derzeit in Umfragen Nummer 1 ist, wäre der größte Skandal und Antidemokratie. Da wären wir wieder Da sind wir im Vormärz. Das ist Vormärz, was da passiert. Und das gehört, das würde ich zutiefst ablehnen.
Die ehemalige Vorsitzende, Frauke Petri, ist unter anderem deswegen von der AfD gegangen, weil es dort einfach nicht nur einzelne Betätiger, Nationalsozialisten, sage ich es ganz offen, gibt, sondern das sind schon mehr, die da drinnen bestimmen, in einzelnen Landesverbänden sind, und die wird jetzt eine neue Partei gründen, alternativ zur AfD. Ich persönlich muss sagen, ich halte von so Parteiverboten gar nichts. Ja, das ist nur eine Unterstützung. Im Endeffekt, die können dann die Opfernummer abziehen und kriegen dann noch mehr Zulauf davon. Heute nichts. Ja, ich unterscheide übrigens auch die Alice Weidel vom Herrn Björn Höcke. Ja, muss man sagen, der Höcke ist für mich ein Nazi, Auspaster. Ja, aber die tut da irgendwie als die Vorsitzende. Noch einmal, nichts gemein, nicht die Politik, die ich für gut erachte, aber da gibt es Differenzierungen. Ja. So, das ist einmal wichtig. Und ich glaube, wenn man das glaubt, siehe Frankreich, die Le Pen ist verurteilt worden, zu Recht, muss ich sagen, dass sie aus Geldern der Mitarbeiter im Europaparlament, dass die das Geld gekriegt haben, aber für die Partei gearbeitet haben, und das ist verboten. Ist okay. Aber deswegen muss ich nicht die Kandidatur verunmöglichen, um also da Staatspräsidenten werden zu wollen. Und wenn ich ihr Stimmen zutreiben will, dann muss ich genau das so machen. Eine fehlgeleitete Entscheidung der französischen Justiz, die ungewollt zu einer Unterstützung von der Le Pen mit ihren Plänen da letztlich Staatspräsidentin in Frankreich werden zu wollen. So, und das ist alles im Prinzip ganz einfach. Und der wichtigste Punkt ist, was ist rechtsextrem? Das muss einmal gesagt werden. Ja? Weil ich finde, ich definiere rechtsextrem so, das ist rassistisch, antidemokratisch, Verbot Parlament, Verbot Parteien, Verbot Gewerkschaften, auch für kriegerische Auseinandersetzungen. Das ist ein ganzes Kompendium. Und da finde ich, da muss man ganz vorsichtig sein, weil wenn ich das jemandem unterstelle, dann muss ich sagen, da kommen wir, da treffen wir uns im Strafrecht wieder. Ja. Und das finde ich, was daher gesichert rechtsextrem, ich kenne diese 1000 Seiten nicht, daher will ich mich da nicht verbreitern, man müsste das einmal genauer lesen. Aber es ist so, dass die Auseinandersetzung in Deutschland auf eine Spitze zutreibt, und ich bin der Meinung, sie soll man sie führen gegen die AfD, aber man soll sie mit Mitteln führen, wo am Ende des Tages die AfD schwächer wird und nicht stärker wird. Das ist das Entscheidende. Das Gleiche gilt auch für die Le Pen-Partei in Frankreich. Wir schauen, wenn die nicht kandidieren kann, wird der Bardelat kandidieren, der wird auch seine Stimmen dort kriegen, und wo liegt da der Mehrwert? Verstehe ich nicht. Also das ist meine Meinung dazu, und dann werden wir sehen, was am Ende des Tages da rauskommt.
Aber eigentlich müsste sich die AfD ja bedanken bei der Frau Faeser, weil, sage ich mal, eine bessere Stimmenmaximierung gibt es wahrscheinlich nicht als Diskussion der letzten Woche.
Wie man das aus so kurzer Zeit jetzt beurteilen kann, das wird noch eine lange Diskussion geben. Es gibt, ich meine, allein, man muss sich das vorstellen, allein das jetzige Verfahren, die Klage gegen einen Verfassungsschutz, gegen einen parteipolitischen, das ist ein parteipolitisches Gremium, der Verfassungsschutz, dass jetzt die AfD da klagt, das dauert Wochen, Monate, Jahre. Man muss auch wissen, dass auch ein Verbotsverfahren über Jahre gehen würde. Ich erinnere euch zurück, wie man die NDP in Deutschland, zu Recht, sage ich dazu, ist nämlich keine demokratische Partei und war in keinem Bundestag gewählt und von niemandem unterstützt worden, außer von ein paar Nazis. Wie man die zu Recht damals, sage ich, verboten hat, das hat über Jahre gedauert. Ja. Nur die haben diese Basis nicht gehabt und die waren eigentlich auch nicht etabliert und die waren ja wirklich eine Verrückte. Aber nochmal, ich kann nicht hergehen und wegen vielleicht ein paar Aussagen einiger Landes-, Bezirks- oder sonstigen Funktionären eine ganze Partei sozusagen pauschal als extrem bezeichnen. Egal ob rechts- oder linksextrem. Schau, du hast jetzt vorher das Beispiel genannt, sehr fair, finde ich auch, Weidel und Höcke, bin ich völlig deiner Meinung. In Österreich würde es ungefähr sein, Lechner und Babler. Nicht? Beim Lechner gibt es kein Problem. So ein anständiger Lercher, also anständiger Politiker oder, wenn du willst, der Doskozähler oder wer immer, der Pablo ist ein Stalinist. So, also das ist ungefähr dasselbe. Das ist dasselbe Vergleich. Der in dem Buch geschrieben hat, dass der Stalin eigentlich völlig in Ordnung war. Das ist, aber da gibt es gar keine Diskussion darüber. Der hat sich noch gar nicht erklärt bisher. Nein, ich sag's nur, ich würde daher nie sagen, die SPÖ ist eine stalinistische Partei, nur weil ihr Parteivorsitzender Stalinist
ist. Kein Stalinist.
Das wird mir nie einfallen, weil dazu kenne ich viel zu viele anständige Sozialdemokraten. Komme selber aus einem sozialdemokratischen Haus. Nur hätte ich was in der SPÖ zu sagen, hätte man den Parteivorsitzenden nicht. Aber das ist ein anderes Kapitel. Und so gesehen wird sich diese Diskussion am Ende, und da gebe ich recht, das war jetzt die Frage, am Ende für die AfD auswirken. Na, selbstverständlich. Für die AfD auswirken,
Weil selbst Nicht-AfD-Wähler oder Wechselwähler oder Menschen, die gar nicht gewählt haben, für die, die denken sich, das kann nicht normal sein. Das gibt's doch nicht, dass jetzt das gesamte Establishment hergeht und eine Partei über den Umweg des Verfassungs, des parteipolitischen Verfassungsschutzes für rechtsextrem erklärt, um möglicherweise ein Verbotsverfahren einzuleiten. Ich sage nur dazu, wenn man so manche Aussagen sieht, auch die auch in Österreich so mancher noch unter vorgehaltener Hand macht, dann haben wir in Österreich davor nicht gefeit. Auch in Österreich, lieber Josef, auch in deiner Partei, auch in so anderen Bewegungen gibt es Menschen, die sehr gerne die FPÖ verbieten würden, nur weil sie erfolgreich ist. Naja, die gibt es alle. Schau, die Tendenzen beginnen in Österreich ja auch schon. Sagen wir uns doch ehrlich, wo überlegt wird, naja, jetzt bei der Umfärbung der ganzen Ministerien und die Vorfeld, da werden alle Freiheitlichen jetzt ausgeschmissen, alle weg, die da was jemals zu sagen gehabt haben, die dürfen nichts mehr werden. Bei der Polizei wird sehr genau hingeschaut. Werden wir noch schauen, was im Stiftungsrat passiert. Da sind ja solche Tendenzen da, wo man versucht, unangenehme, kritische Geister rauszuschmeißen mit irgendwelchen Tricks. Also wir werden uns das alles anschauen. Jedenfalls der Trip, den da das System gewählt hat, die Systemparteien, diesen Trip mit Justiz und über den Umweg Parteien aus dem demokratischen Spektrum, und zwar europaweit, hinauszukicken, nur weil sie vom Wähler unterstützt werden, boah, das ist wirklich eine, da kann man nur sagen, nie wieder, das wird jetzt oft, wir feiern jetzt ja auch 80 Jahre Republik, da kann man nur sagen, und das ist meine Beurteilung, wäret den Anfängern, genau so hat es angefangen, der Hitler hat auch andere Parteien, hat auch andere Parteien verboten in die 30er Jahre, so beginnt alles, es beginnt immer zuerst mit Diskussionen, dann mit Jobs, die verboten werden mit den Leuten, dann werden die Parteien verboten und am Ende haben wir dann plötzlich irgendwelche Entwicklungen, die keiner will. Ich will das nicht, ich sage, die Demokratie ist das Oberste. In unserer Verfassung steht, alles, das Recht geht vom Volke aus. Und wenn das Volk jemanden wählt, eine Partei wählt, und übrigens auch in der deutschen Verfassung ist es ähnlich, nicht ganz so, aber ähnlich, wenn das Volk jemanden ins Parlament wählt, dann ist er dort zu akzeptieren und zu respektieren, egal ob in einer Regierung ist oder in einer Opposition. Es ist die politische Diskussion zu führen, der Diskurs zu führen, aber solche Macherleukes, die da jetzt passieren, mit dem BlackRock-Vorsitzenden als Kanzler in Österreich, der jetzt da offenbar eine Mission hat von internationalem Kapital, das schauen wir uns genau an.
Ja, schau, ich muss da jetzt insofern widersprechen, du kannst doch nicht jetzt aus Babel an Marxisten, Kommunisten, Antidemokraten.
Ja, das hat selber gesagt,
er ist ein Marxist. Nein, das ist aber, was ist ein Marxist? Erstmal hat dann Karl Marx selber gesagt, er ist kein Marxist.
Ja, das ist falsch.
Es gibt keinen Marxisten.
Das hat er nicht gesagt.
Oh, hat er schon gesagt. Nein, sogar in einer Debatte in London. Und ich sag da was. Wenn du den Babel unterstellst, und überhaupt der ganzen Marxismus ist eine ökonomische Theorie, ja, okay, politisch-ökonomische Theorie. Was hat das mit, die stellst du jetzt gleich mit Björn Höcke und mit Hitler oder sonst, das ist absolut unzulässig.
Ich habe die Anfänge genannt.
Ja, auch die Anfänge kann man da nicht gleichstellen, weil die Anfänge haben in Deutschland begonnen, dass am Schluss dann 3 Millionen SA-Leute die Straßen terrorisiert haben. Ja, das kannst du aber keinen einzigen Sozialdemokraten vorwerfen, also das geht einfach nicht und macht die Argumentation, schwächt deine Argumentation in dem Punkt, dass du sagst, Moment, bei Parteiverboten, hallo, da muss eine Sensibilität da sein. Ja, da bin ich ja der Meinung, bin ich ja eh. Aber jetzt da den Babler dazu einen marxistischen Antidemokraten machen und Extremisten, so hat er dann nicht einmal probiert. In dem Punkt hast du die Unterscheidung vom Nehammer, der bei einer seiner berühmten Reden den Kickler nicht druckt hat als Rechtsextremist und den Babler auch nicht quasi als Linksextremist. Und das ist ein schluderhaftes, ein ganz schlechtes Umgehen mit Begriffen und das ist auch gefährlich. Ja. Also man muss zur Kenntnis nehmen, dass es einfach Menschen gibt, die heute ein breites Spektrum haben bei der Bewertung von wirtschaftlichen Entwicklungen. Da kann auch ein Ökonom namens Karl Marx eine Rolle spielen. Da gibt es aber Piketty und sicher andere auch noch. Aber den muss ich da jetzt insofern verteidigen. Also ich verwehre mich gegen jede Gleichstellung des Babler mit jemandem aus irgendeinem rechtsextremen Spektrum. Das ist absolut unzulässig.
Er hat ja nur einen Klick.
Und unseriös.
Außer der Babler und ihr für Klick habt, dass es kein linksextremes Wiederbetätigungsgesetz gibt für Linksextremismus. Das ist das Problem. Deswegen kommen ja alle.
Das ist nur schlimmer.
Nein, nicht schlimmer. Ich bin ja dafür, dass man sich wirklich Gedanken macht in Österreich, auch ein Wiederbetätigungsgesetz, Verbotsgesetz für den Linksextremismus einmal zu formulieren. Ui, da werden sie aufjaulen.
Hat es ja kein Bader Meinhof
gegeben? Da jaulen sie alle auf. Ja. Nein, Österreich. Wir haben in Österreich nur ein Verbotsgesetz, nur unter Anführungszeichen. Ich bin dafür, dass es das gibt, nicht falsch verstehen. Aber wir sind auf dem linken Auge blind in Österreich. Nein. Und wenn wir ein Verbot des Linksextremismus, des Marxismus, des Stalinismus in Bezug auf Wiederbetätigung in Österreich hätten, dann hätte schon Untersuchungen gegen Herrn Babler gegeben, warum er in einem Buch den Herrn Stalin glorifiziert.
Er hat nicht
das hat er geschrieben, das habe ich da am Tisch gelegt. Das habe ich da am Tisch gelegt. Und das Zitat, ich bin ein Marxist, stammt nicht von mir, sondern vom Herrn Babler höchstpersönlich, willst du die Sendung auch noch wissen, ja, bei der Frau Milborn im Puls 4.
Und zwei Stunden später gesagt, das ist ja kein Marxist.
Dann ist er halt ein Todl, Entschuldigung. Nein, aber dann tut es mir leid. Wenn er zwei Stunden später erzählt, dann ist er halt da oben irgendwas locker. Aber nein, ist ja so. Und übrigens, das Zitat, das du immer bringst, darf ich das historisch auch erklären, lies nach, kannst du es auch googeln.
Ich weiß.
Das Zitat von Marx, ich bin kein Marxist, ist nie so gefallen. Der Marx ist nach London gefahren, hat sich dort, die Londoner, die hiesigen Marxisten, die haben sich dort getroffen bei einem Kongress, der hat sich das dort angeschaut, die waren so schlecht, dass er am Ende zu seinem Kreis, der dort war, gesagt hat, wenn das Marxisten sein sollen, dann bin ich kein Marxist. So. Er hat aber niemals gesagt, dass er kein Marxist ist, generell, das ist ein Blödsinn, sondern nur, wenn, das ist ein falsch zitiertes Zitat. Da bitte ich um Seriosität, dass man Zitate ordentlich verwendet, und nicht falsch.
Aber entschuldige, dieser Kreis dort, das waren die Wissenden, die ihn und seine Studien studiert haben, ja, haben. Ja,
der Engels hat das gesagt. Engels hat das veröffentlicht.
Aber dieses geschlossene System, das hat es nie gegeben, wird es nie geben. So Unsinn wurde missbraucht. Wurde von den Kommunisten, wurde von den Kommunisten, sprich vom Stalin, zur Rechtfertigung seiner, der hat die eigenen Leute alle umgebracht. Sie sind alle hingerichtet worden, ja, vom Stalin. Also ich meine, das ist doch kein richtiger Mörder gewesen.
Genau,
deswegen, so, und daher gibt's
deswegen verherrlicht man auch nicht.
Daher gibt es da niemanden, der irgendwie, wenn einer sagt, der Zweite Weltkrieg hat Gott sei Dank die Sowjetunion und die Amerikaner gewonnen, dann waren das die Marschälle aus Russland und der Ukraine, ja, die Berühmten, die da den Krieg gewonnen haben und nicht der Stalin, der einfach auch für das zu blöd war. Also das muss man, glaube ich, jetzt einmal wirklich feststellen. Und ich würde wirklich sagen, du da nicht gleichstellen, auch wenn du mit Samtpfoten gleichstellst, dann kriegt man so eine säuselnde, ruhige Stimme, fast künstlerische Stimme.
Es ist schon ein bisschen ungerecht, findest du nicht? Dass man mit dem Auge blinkt.
Jetzt haben wir auch eine Geschichtsstunde, eine kleine, gehabt. Machen wir noch einmal eine Werbepause, dann kommen wir zurück und dann sprechen wir über den Aufreger des gestrigen Tages, beziehungsweise bleibt es natürlich weiter ein Aufreger, der stark geschwächte deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der beim ersten Wahlgang durchgefallen ist. Und die Frage, was bedeutet das für Deutschland, was bedeutet das für Österreich, was bedeutet es überhaupt auch für die EU, darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zurück. Letzte Runde mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Herr Czap, ich würde mit Ihnen starten. Das war gestern historisch, dass ein deutscher Bundeskanzler erstmals im Bundestag, im ersten Wahlgang, keine Mehrheit bekommen hat. Im zweiten hat er dann eine bekommen, Friedrich Merz. Und natürlich wirft das viele Fragen auf, nämlich wie geschwächt ist Friedrich Merz jetzt als deutscher Bundeskanzler, wie geschwächt ist diese Koalition aus CDU und SPD und was heißt das auch, sage ich mal, für Österreich, wenn diese deutsche Regierung da jetzt gleich mit so einem blauen Auge reinstartet?
Also ich möchte mal gleich vorausschicken, mein Kandidat war der Herr Merz nicht gewesen. Ja, der kam von BlackRock, einem gigantischen, milliardenschweren Investitionsfonds. Es hat den Weg in die Politik gefunden, ist zur CDU gegangen. Und hat die ganze Zeit die Ampelregierung gequält mit Schuldenbremse einhalten, Schuldenabbau was. Und dann wird er Kandidat für das Bundeskanzleramt und tut total eine Wende vollziehen. Und da wird es ein paar in der CDU gegeben haben, vor allem einen bestimmten Kreis, dessen Vorsitzender er war und die das betrieben haben, ganz besonders stark. Also dieser neoliberale Kreis in der CDU, und die haben den wahrscheinlich einfach auch nicht drucken wollen, sprich einen Schuss vor den Bug, wie das so schön heißt. Es gibt andere, die waren noch so ein Wahlergebnis schlicht zurückgetreten und hätten kein zweites Mal gar nicht kandidiert. Die SPD kann es nicht gewesen sein, weil die hat immer Investitionsprogramme befürwortet. Eigentlich hat er das umsetzen wollen, was die SPD schon die ganze Zeit machen wollte, Infrastruktur ausbauen, leider Gottes auch in den Militärkomplex investieren und so weiter. Aber das und Klimawandel, das, die haben ja auch die Zustimmung dann der Grünen dafür bekommen. Und das war letztlich der Hintergrund und dass der nicht, ich finde, dem fällt es auf Fuß. Ja, und mit welcher Autorität der jetzt agieren will, ist mir insofern ein Rätsel. Denn was einmal passiert, kann wieder passieren. Was ist, wenn es eine hakige Materie gibt, wo man eine Mehrheit im Bundestag braucht, ja, dann kann er sich zu Koalitionsgesprächen nicht nur mit Koalitionspartnern zusammensetzen, sondern mit denen in der eigenen Partei, die ihm eigentlich die Gefolgschaft verweigern wollen, wenn er nicht macht, was sie wollen. Also das ist damit eigentlich schon eine schwache Bundesregierung, glaube ich. Ja. Er ist ein schwacher Bundeskanzler, er wird das nicht mehr wegkriegen. Und diejenigen, die ihm dort diesen Schuss vor den Buck gegeben haben, die rechnen damit und wenn er halt zurücktritt und es kommt der andere, ist ihnen auch recht. Also so ist die Mentalität offensichtlich von einigen da drinnen. Ob es politisch klug ist, machtpolitisch, dass man am Beginn einer Regierung gleich so startet, ist eine andere Diskussion. Ja. Aber der Hauptpunkt ist der, wie wird der auftreten international, was wird der da machen? Und man hat eine Gesichtsausdruck, seine Gesichtssprache hat man ja deutlich erkannt, dass er schwer getroffen ist. Mit dem hätte er nicht gerechnet. Aber politisch gibt es Gründe, ihm zumindest im ersten Durchgang die Stimme zu verweigern. Das ist für mich keine Frage, aber vor allem eigentlich nur aus der CDU.
Jetzt war der Olaf Scholz ja schon kein besonders starker Kanzler. Wird der Merz ein noch schwächerer deutscher Kanzler?
Natürlich. Was bleibt, ist erst die zweite Wahl. Die erste verloren, also ist er die zweite Wahl. Er ist der Kanzler der zweiten Wahl, historisch hat es noch nie gegeben. Er ist der Vertreter von BlackRock, des Kapitals. Deutschland wird jetzt vom Hochkapital, wenn man so will, regiert oder geführt. Man könnte sagen, Deutschland ist seit gestern eine Firma, GmbH vielleicht, schauen wir mal, die jetzt von irgendwelchen Finanzriesen da übernommen wird. Die Sozialdemokratie wird untergehen in dieser Regierung, das ist auch ganz klar, ähnlich wie in Österreich, weil sich diese europaweite oder weltweite Hochfinanz immer durchsetzt, wenn Sozialdemokraten an die Regierung kommen. Er ist, manche bezeichnen ihn als Wahlbetrüger, so weit gehe ich nicht, aber er ist unehrlich, er hat die Menschen vor der Wahl angeschwindelt, er hat ihnen alles versprochen. Er hat ihnen versprochen, dass es keine neuen Schulden gibt und macht jetzt Milliarden, Billionen, kann man sagen, Schulden für die Rüstung. Er hat versprochen, dass es keine Zuwanderung mehr gibt und will von dem nichts mehr wissen. Er ist also ein unehrlicher Mensch. Und das Einzige, was mir ein bisschen der Schönheitsfehler, ich habe mich darüber gefreut, dass so ein hochnäsiger, abgehobener Politiker wie der Merz da eine ordentlich auf den Deckel kriegt. Der einzige Schönheitsfehler war der strategische Fehler der AfD im zweiten Wahlgang, meiner Meinung nach. Denn das hätte ich mir gerne angeschaut, was dann los gewesen war. Und ich hätte das an der Stelle der AfD gemacht, ich hätte ihn gehört im zweiten Wahlgang. Ich hätte ihn gewählt, ich hätte mich hingestellt und gesagt, wir stehen vor einer Staatskrise, weil selbst wenn er gescheitert wäre, wäre halt ein anderer gekommen und die Koalition wäre mit einem anderen weitergegangen. Hätten wir als AfD hingestellt und gesagt, sie kriegen deshalb unsere Stimmen, weil wir für das ganze Staat, weil wir ein Staat sind, für das große Ganze. Und deswegen, nicht weil sie so gut sind, sondern dass das Land nicht vor die Hunde geht. Und dann wäre er gewesen der Bundeskanzler, der auf Gnaden der AfD überhaupt Bundeskanzler geworden wäre. Und dann schauen wir an, ob sie die AfD weiter verbieten wollten oder als rechtsextrem hinstellen. Weil dieses ganze politische Leben, das hätte man dann nicht ausdividieren können, wie viele Stimmen waren dann wirklich gekommen. Er hat ja nur 325 im zweiten Wahlgang bekommen. Also nach Adam Riese nur 9, 316 glaube ich hat er gebraucht, ja? 9 über dem Votum. Hätte die AfD-Fraktion mit, ich weiß nicht wie viele, die haben sehr viele jedenfalls, geschlossen, den Merz im zweiten Wahlgang gewählt mit, dann hätte er gekriegt, weiß ich nicht, 400 Stimmen. Na dann schauen wir an, wie haben die Herr Macron heute empfangen hat. Der Kanzler auf Gnaden der AfD, das wäre strategisch gescheit gewesen. Leider hat man nicht so weit gedacht. Ihr wisst ja, was los war schon bei den anderen Antrag, wo die AfD unterstützt hat, noch vor der Wahl, wo es um die Schließung der Grenzen und der Zuwanderung gegangen ist, was da wochenlang zugangen ist, warum man das überhaupt gemacht hat. Dann hätte möglicherweise Merz zurücktreten müssen. Möglicherweise wäre er dann zurückgetreten, wenn er von Gnaden der AfD Kanzler geworden wäre.
vielleicht ein strategischer Fehler gewesen. Man hätte sich das zumindest anschauen müssen. Aber ansonsten ist der Kanzler von vornherein erledigt. Das ist, den nimmt in Wahrheit keiner mehr ernst. Er hat keine eigene Mehrheit. Das kann sich jederzeit wiederholen. Wenn er irgendeine Initiative im Parlament bringt, dann hast du halt jetzt diese Revoluzzer da drinnen. Wer das ist, wissen wir auch. Das ist diese ganze Clique, einerseits in der SPD um die Saskia Esken, die in der Regierung nichts werden durfte, und in der CDU auch alle die halt irgendwie sich schon als Minister gesehen haben. Und die werden sich das genau anschauen. Ich schließe nicht aus, dass der wieder einmal scheitert bei einer Abstimmung im Parlament. Jedenfalls der größtmögliche GAU, der Super-GAU ist passiert und eine massiv geschwächte Regierung, die in Europa jetzt auch kein Standing hat. Und daher, da kann man sich zwar freuen und sagen, jetzt hat es endlich die Richtigen erwischt. Gut ist es für Europa trotzdem nicht, weil eigentlich hätte Europa eine stabile Regierung in Deutschland gebraucht und nicht so eine instabile, die wir jetzt haben.
Das ist ja noch ein gutes Stichwort. Eigentlich müsste Europa jetzt entschlossen auch gegenüber Donald Trump und den USA auftreten. Da haben viele im Vorhinein Hoffnungen gehabt, dass es da eine neue Achse geben könnte aus Deutschland und Frankreich, also Merz und Macron. Die wird es jetzt zumindest nur in sehr geschwächter Form geben.
Na, erst einmal gibt es den Trump auch in geschwächter Form nur mehr, weil der natürlich wirtschaftlich sowas von an Chaos angerichtet hat und wirklich auch Probleme bei den Unterstützern, den Milliardären der Tech-Industrie, Elon Musk, der gerade versucht, mal seine Automarke zu retten. Also der ist im Abwärtstrend, muss man mal ganz offen sagen. Und der ist jetzt einmal gezwungen, dass er was zusammenbringt. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich erwarte nicht nur, dass es jetzt bald Waffenruhe und Friedensgespräche in dem Ukraine-Russland-Krieg gibt, sondern ich erwarte auch, dass da jetzt auch erfolgreich versucht wird, den Vertrag mit dem Iran zu erneuern, weil wir brauchen Frieden, wirtschaftlichen Aufschwung, Ende der Sanktionen. Und wir müssen schauen, dass da der globale Austausch wieder funktioniert und die Weltwirtschaft funktioniert, weil sonst können wir gleich alle, ich sage nicht feindlich, sage ich auch nicht negativ, sonst können wir gleich alle Chinesisch lernen, ja? Weil das sind diejenigen, die dort, ihre Aussage war ja genial, wie sie gesagt haben, wir haben auch 4000 Jahre ohne die USA gelebt, hat die Botschaft da in Wien gesagt, aus China. Ein guter Ausspruch, das stimmt auch und zeigt auch die Stärke, die letztlich dieses Land hat. Und die größte Schwäche ist, also endlich einmal dafür sorgen, dass dieser Gaza-Krieg aufhört. Dort wirklich, ich meine, ich bin mir glaubt, der Herr Netanyahu wird sich demnächst vor einem internationalen Strafgericht zu verantworten müssen. Also ich finde, das ist einfach unmöglich, was sich da abspielt. Und da merke ich von ihm momentan keine Schritte. Er scheitert bei der Wirtschaftspolitik, er scheitert mit den Zöllen, er muss die teilweise rückgängig machen, er schwächt damit auch die eigene Wirtschaft und friedenspolitisch kriegt er auch nichts weiter. Also das ist eine Entwicklung, die ist ganz, ganz schlecht. Und jetzt wäre es gut, wenn wir in Europa da eine starke, glaubwürdige Grundstimmung und Grundstruktur hätten, dass Europa wieder handlungsfähig ist, außenpolitisch und wirtschaftspolitisch. Das sehe ich aber momentan bei der Zerklüftung und bei der Spaltung, die wir gerade in der Europäischen Union haben, sehe ich das momentan in dem Ausmaß eigentlich nicht.
Gut, vielen Dank, war eine spannende Diskussion. Wir sind am Ende angelangt, machen eine ganz kurze Werbepause. Hier geht es übrigens dann gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages.